Geht's euch gut?
Yes, super. Puh, also Leute, ich bin schon sehr nervös. Und für mich ist es nicht eine neue Erfahrung. Ich meine, ich frage mich immer, wie die Leute sich bei den Auditions fühlen, wenn ich da unten sitze mit meinem Pokerface und die Leute fangen an rumzusingen und Experimente zu machen auf der Bühne. Und ich beurteile sie und spreche und gebe Feedback. Diese Nervosität, die die Leute gestern hatten, die verspüre ich heute. Und beginne mit einer lustigen Geschichte. Das letzte Mal, okay, super. Genau, das letzte Mal, als ich so nervös war wie heute. Puh. Also nicht mal bei Hard Encounter, also okay, Hard Encounter, 3.500 Leute, das war heftig, das war Emotion, das war... Aber nicht im Vergleich zu, wie ich mich jetzt gerade fühle. Also ich fühle mich richtig so verloren. Aber es gibt eine Geschichte. Ich habe mich einmal genauso gefühlt wie heute. Und zwar war ich mal in einem Jugendgottesdienst. Nee, das war ein Jugendtreff. Ich war 15 Jahre alt. Und also ich war da zu Gast. Und da gab es diesen Moment, wo der Jugendleiter geredet hat. Ich habe wahrscheinlich nicht zugehört, weil plötzlich war es still und alle Augen waren zu. Und irgendwie habe ich dann das so gedeutet, wir beten jetzt gerade. Also habe ich natürlich, wie ein braver Christ das tut, auch die Augen zugemacht. Und ich war sehr nervös, weil generell so vor Leuten zu beten, laut zu beten, das ist überhaupt gar nicht meins, bis heute. Und irgendwie nach 3 Minuten hat sich noch keiner getraut zu beten. Und ich dachte, vielleicht bin ich nicht der Einzige. Und nach 4 Minuten hat keiner gebetet, es war Stille. Das waren so 20 Leute im Raum, alle saßen im Kreis auf einer Couch und es war komisch. Und ich war nervös, weil ich wusste, oh Gott, dieser Moment, den hast du mir gegeben, damit ich jetzt anfange zu beten, laut vor allen Leuten. Aber ich warte noch ein paar Minuten ab. Es sind 7, 8 Minuten vergangen, es hat keiner gebetet. Ich war so nervös, weil ich wusste, das ist die Stunde der Wahrheit. Ich muss jetzt anfangen zu beten, laut, zum ersten Mal in meinem Leben, vor allen Leuten. Und was geschieht? Nach 10 Minuten hat keiner sich getraut zu beten. Und plötzlich fange ich an. Ich mache meinen Mund auf und sage, ja, Herr, bitte schenkt den Leuten jetzt Mut, dass sie sich auch trauen, jetzt zu beten. Und ich danke dir, dass du gut bist. Amen. Okay, ich habe meinen Horizont erweitert. Ich bin über mich hinausgewachsen. Nur irgendwie habe ich gemerkt, dass auch ein paar Leute fast versucht haben zu lachen. Und plötzlich, während ich die Augen geschlossen habe, höre ich nur, wie eine Stimme an meinem Ohr redet, ey, wir sollen alle in uns gehen und Gott begegnen in der Stille. Ja. Leute, das war mir so peinlich. Ich habe die Augen danach nicht mehr aufgemacht. Ich habe wirklich das 1,5 Stunden durchgezogen, dass ich weiter bete und eine Begegnung mit Gott habe. Und habe erst die Augen wieder aufgemacht, als die Hälfte der Leute gegangen ist. Und dann, ja, das war schon, das war mein Highlight. Und so ähnlich habe ich mich auch heute gefühlt. Aber jetzt geht's mittlerweile wieder. Und ich freue mich. Ja, über was will ich heute predigen? Ich habe wirklich versucht, das in Worte zu fassen, in einen Titel zu fassen. Schaffe ich momentan noch nicht. Vielleicht, wenn ich das noch ein paar Mal gepredigt habe. Aber hört ihr mich alle deutlich? Ja, weil ich höre mich nicht. Mein Gott. Kein Problem. Ich möchte mit euch über das Thema reden. Wie unterscheidet sich meine Interpretation von meinem Leben zwischen Gott und meiner Sicht, Gottes Sicht, meiner Sicht. Wie interpretiere ich mein Leben? Wie interpretiert Gott mein Leben? Und ihr merkt, interpretieren, das ist ein Wort, das ich bis gestern Abend noch nie gebraucht habe. Und deshalb tue ich mich ein bisschen schwer, das auszusprechen. Interpretation, wenn ich das R ein bisschen rolle, fällt es mir leichter. Ich weiß nicht alles, das ist längst klar, aber viele von euch stehen eventuell vor Herausforderungen, eine Phase im Leben, wo es einfach nicht läuft. Du bist verletzt, dein Herz ist gebrochen. Oder vielleicht kämpfst du mit Selbstverdammnis. Und du weißt nicht, wie du diese aktuelle Situation deuten sollst. Du weißt nicht, wie du da rauskommst, facing the giant. Und hier ist es entscheidend, je nachdem, wie du diese Phase oder diese Situation interpretierst, entscheidet darüber, ob du es überwindest oder ewig in diesem Teufelskreis stecken bleibst. Es ist nicht lange her, okay, doch schon ein bisschen länger her, da habe ich mit jemandem gesprochen und diese Person, ein Leiter, den ich kannte, hat zu mir gesagt, Salvo, du wirst niemals Lobpreis leiten. Und im Gegenteil, ich finde sogar, dass du diese teuflische Gabe hast, Menschen von der Gegenwart Gottes zu entfernen. Das war kein Schlag in die Fresse, das war ein Schlag in mein Herz. Und ihr wisst gar nicht, wie viele Jahre ich damit gekämpft habe bis heute. Ich bin das gar nicht gewohnt, dass ich immer mein Konzept schauen muss. Gib mir kurz eine Minute. 10 Sekunden. Da kommt dieser Typ, ein Leiter, ist egal wer, kennt ihr sowieso nicht, und kommt zu mir und sagt sowas. Heute ist es natürlich alles Schwachsinn, aber damals war ich so verunsichert und ich habe das so gedeutet, okay, das hat mich so verletzt, es hat mich so sehr verletzt, was dieser Mensch über mich sagt, dass ich im Tiefen, im Geheimen angefangen habe, das zu glauben. Und wenn ich mein Leben, wenn ich angefangen habe, mein Leben zu sehen, zu deuten, habe ich plötzlich sind mir die ganzen Dinge aufgefallen. Oh, du hast den Kaugummi auf den Boden gespuckt. Das ist nicht gut. Wahrscheinlich hat der Typ recht. Ah, du hast deinen Vater angelogen. Tut mir leid. Ich muss aufpassen, mein Vater ist hier, deswegen meine Mutter auch. Ich habe meine Eltern angelogen und plötzlich, sobald ich das gemacht habe, kam das alles hoch bei mir, dass ich niemals Lobpreis machen werde, leiten werde, dass ich niemals Lobpreis leiten werde und dass ich Menschen von der Gegenwart Gottes ablenke und entferne. Es kommt darauf an, wie wir diese Situation, in der wir stecken, interpretieren. Und das entscheidet darüber, ob du die Dinge überwindest oder ob du da drin stecken bleibst. Endlich. Ich habe natürlich eine Geschichte mitgebracht, und zwar die Geschichte von Josef. Josef hat auch ein ziemlich dramatisches Leben. Er wird von seinen Brüdern verkauft in die Sklaverei und die bringen ihn nach Ägypten. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das für Josef war. Ich glaube, der hat das nicht erwartet. Plötzlich seine Brüder verkaufen ihn. Das ist wie ein, wenn man das Herz reinsteckt, rausreißt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie er sich gefühlt hat. Und ich möchte mit euch die Stelle lesen, nachdem natürlich einige Zeit vergangen ist und Josef zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten wurde, kam eine Hungersnot und die Brüder kamen und sie trafen Josef. Mach mal bitte 1. Mose 45. Kann man das auch da sehen? Nee. Ah. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn herum standen. Und er rief, lasst jeder Mann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Kannst du weitermachen? Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharaos hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Und bis zu diesem Zeitpunkt haben seine Brüder ihn nicht erkannt, weil er hat sich komplett verändert. Er sah komplett anders aus. Der Josef, den sie getroffen haben, sah nicht so aus wie der Josef, den sie verkauft haben. Und es ist auch oft so in unserem Leben, dass wenn Gott mit dir vielleicht durch eine Phase geht, dass die Menschen, die dich einst kannten, nicht mehr wiedererkennen. Das hat Vorteile und Nachteile. Aber für mich ist es zum Beispiel so gewesen, nehmen wir mal das aktuellste Beispiel, Hard Encounter in der Schwarzwaldhalle. Mein Gott, was willst du mehr? Und ich sehe die Massen, ich sehe 3.500 Leute. Ich fühle mich wie ein Adler, ich fühle, dass Gott mich trägt. Und plötzlich, bam, begegne ich meinen Brüdern. Du wirst niemals Lobpreis leiten. Das war wie im Film. 5 Minuten, bevor ich auf die Bühne gegangen bin. Du hast die Gabe dazu, Menschen aus der Gegenwart Gottes zu führen. Nicht hineinzuführen, sondern aus der Gegenwart Gottes rauszuführen. Verloren habe ich mich darin in diesen Gedanken jahrelang. Jahrelang, ihr müsst verstehen, jahrelang. Aber ich möchte mit euch darüber reden, was hier passiert in der Geschichte von Josef. Weil es ist entscheidend, wie interpretiert Josef diese Situation, seine Brüder. Er trifft seine Brüder, die ihn einst verkauft haben. Und was ich interessant finde ist, kannst du noch eine Stelle weitermachen? Da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch näher zu mir heran. Ich habe lange überlegt, okay, liegt es daran, weil er flüstern will? Oder liegt es vielleicht daran, dass wir Dinge, wenn wir die Situation auf Distanz bewahren, nicht interpretieren können? Dass wir Sachen nicht beurteilen und bewerten können, wenn wir die Dinge immer auf Distanz halten? Immer schön Komfortzone. Und Josef spricht, tretet näher zu mir. Und er sagte, ich bin Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Weiter bitte. Und nun seid nicht mehr bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat mich Gott für euch gesandt. Josef spricht, ihr habt mich verkauft. Aber er sagt auch weiter, Gott hat mich gesandt. Ihr habt mich verkauft, ihr habt mich gesandt. Gott hat mich gesandt, mein Gott. Verkauft, Gott hat mich gesandt. Ihr habt mich verkauft, Gott hat mich gesandt. Und als ich das gelesen habe, habe ich gefragt, Gott, was soll das? Was ist jetzt richtig und falsch? Haben die Brüder Josef jetzt verkauft oder hast du Josef gesandt? Und was Gott zu mir sagt, ist folgendes, Salvo. Das Erste ist das Ereignis. Das Zweite ist meine Interpretation. Könnt ihr mir folgen? Das Erste ist das Ereignis, das Zweite ist meine Interpretation. Das Erste ist das, was du getan hast und das Zweite ist das, was ich entschieden habe, was du getan hast. Es ist nicht das Ereignis, das den Weg meines Lebens bestimmt, was ich getan habe, was passiert ist. Es ist nicht das Ereignis, das das Resultat hervorzeigt, wo mein Weg hingeht, wenn ich diese Phase bearbeite. Ich habe lange damit gekämpft, ich habe das lange mit mir gehalten. Also wenn Leute mich wirklich kennen, die wissen, ich bin niemand, der die Bühne sucht, ich bin niemand, der gerne im Vordergrund steht, ich bin niemand, der gelobt wird gerne für die Sachen, die er tut, weil ich immer das mit mir schleppe. Ich schleppe das immer mit mir, immer. Diese Brüder, die verfolgen mich mein Leben lang und jedes Mal, wenn es ein Stück nach oben geht, jedes Mal, wenn ich merke, hey, hier kommt was Großes auf mich zu, stehen wirklich alle Brüder vor mir in Form von dieser einen Person, die zu mir sagt, Salvo, du wirst niemals Lopez leiden. Ich bin mir sicher, einige wissen, wovon ich rede. Vielleicht betrifft euch das nicht mit Lopez leiden, aber vielleicht andere Situationen. Du bist verletzt worden, dein Herz ist gebrochen. Oder vielleicht fühlst du dich schlecht und lebst mit Selbstverdammnis. Und jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, es geht voran, kommt der Feind und flüstert dir ins Ohr in Form von diesen Brüdern. Ah nee, aber du bist doch einfach so. Du hast doch das getan. Du hast das gemacht. Schäm dich. Das klingt so nach einer Predigt für Jugendliche, aber ich bin mir ganz sicher, dass damit jeder was anfangen kann. In dieser Geschichte mit Josef, hier geht es nicht irgendwie um zwei verschiedene Realitäten. Hier geht es um ein Ereignis, aber zwei Interpretationen. Und die Frage ist jetzt auch in meinem Fall, es ist ein Ereignis, der Typ hat das zu mir gesagt. Und jetzt muss ich entscheiden, nicht das Ereignis bestimmt den Weg meines Lebens, sondern meine Interpretation. Meine oder Gottes. Meine oder Gottes. Ich muss mich entscheiden. Bleibe ich stecken in diesem Sumpf von du hast mich verletzt, du hast mein Herz gebrochen. Du hast mir versprochen, dass du da bist, aber du bist nicht gekommen. Du hast mich verraten, du hast mich enttäuscht. Du hast mich verkauft. Wie lange will ich in diesen Sog schwimmen? Ich habe da viel zu lange Zeit miteinander verbracht. Viel zu lang, viel zu viele Stunden und Tage verschwendet, indem ich einfach, ich war ein Sklave davon, ich habe in dieser Realität gelebt. Ich habe in der Realität des Ereignisses gelebt, was mir widerfahren ist. Und irgendwann mal musste ich mich entscheiden, lebe ich jetzt weiter in dieser Realität oder fange ich an, in der Offenbarung zu leben, von dem, was Gottes Interpretation über mein Leben ist. Versteht ihr? Die Realität ist real. Aber das Ereignis bestimmt nicht den Weg, wie dein Leben weitergeht. Versteht ihr? Ich merke schon. So langsam verstehe ich, um was es in dieser Predigt geht. Ich musste mir wirklich die Frage stellen, will ich weiter in dieser Realität dieses Ereignisses leben, der mich zutiefst verletzt hat? Wir fühlen uns sehr oft sehr schnell wohl in dieser Realität, weil wir nichts machen müssen. Wir sehen uns als Opfer. Ich habe mich als Opfer gesehen. Ich hätte den Typ am liebsten eine gescheuert. Nur ich war erst 18 Jahre alt und er schon. Oh mein Gott. Wer war das? Wie lange wirst du noch in der Realität? Ich fand Spaß. Hey Siri. Ich musste mir wirklich die Frage stellen, was zählt in dieser Realität zu leben, dass ich verletzt wurde? Oder fange ich an, in der Offenbarung zu leben, was Gottes Perspektive für mich ist, was Gottes Sichtweise über mein Leben ist, wie Gott mein Leben interpretiert. Vielleicht sagt Gott zu mir, ich habe entschieden, Salvo, dass dir das passiert, damit du heute hier stehst und zu 200 Leuten reden kannst, die vielleicht in derselben Situation sind wie du. So, darum geht's. Das habe ich im. Ich bin schon seit ich atme Christ. Natürlich gab es irgendwann mal diese Geschichte, dass ich mal, als ich 15 war, musste ich mal raus aus dem Haus und so. Und dann war ich in einem Jugendgottesdienst und dann habe ich Jesus wieder neu kennengelernt. Das gab es für mich auch alles. Aber seit ich eigentlich atmen kann, bin ich Christ und glaube an Jesus. Und wenn es einen Punkt gibt, bei dem ich gewachsen bin, dann ist es, die Dinge nicht mehr so zu sehen, wie ich sie sehe, sondern ich möchte die Dinge sehen, wie Gott sie sieht. Weil ich bin verbunden mit Gefühlen und Emotionen, und wenn ich anfange, mich selbst zu beurteilen, mein Leben zu interpretieren, dann mache ich das immer, indem ich beeinflusst werde mit meinen Gefühlen. Und glaub mir, das ist nicht gut. Jetzt habe ich mich verloren. Keine Sorge. Könnt ihr mir folgen bis jetzt? Es ist still, ja? Weil es eine ernste Predigt ist. Viele Leute sind es nicht gewohnt, so viele ernste Sätze hintereinander von mir zu hören. Das ist okay. Ich will noch einmal diesen Satz sagen. Will ich länger in dieser Realität leben, von dem Ereignis, was mir widerfahren ist, oder fange ich an, in der Offenbarung zu leben, von dem, was Gottes Interpretiert, heißt es? Identität? Mein Gott. Was Gottes Sichtweise über mein Leben ist. Hey, gut. Come on. Wie heißt das Wort jetzt nochmal? Interpretation. Ach, Identität. Ah, ich hab das verwechselt. Kein Problem. Super. Früher habe ich immer gedacht, wenn ich bete, verändert Gott die Situation. Das Problem ist, was daraus entstanden ist, ist Folgendes. Ich habe gedacht und geglaubt, nur wenn mein Glaube stark genug ist, wirkt Gott. Und ich bin ein junger Mann. Ich bin wie ein Magnet für Krisen. In meinem Leben, hey, servus, Heiko, machst du ein Foto? Hör auf, ist alles hier, hört mal auf damit, mein Gott. Leute, mein Leben, es zieht von der einen Herausforderung zur nächsten Herausforderung, von der einen unangenehmen Situation zur nächsten unangenehmen Situation. Und ich habe erlebt, und das erlebe ich so oft, jedes Mal, wenn ich dafür bete und es verändert sich einfach nichts, und ich kämpfe mit allem, was ich habe und es tut sich nichts. Nichts. Und ich bin so blind, dass ich nicht merke, dass jedes Mal, wenn ich bete, ich mich verändere. Versteht ihr? Wir schauen oft nur da, okay, wenn ich bete, muss ich die Situation verändern, aber sie verändert sich nicht und wir werden entmutigt. Aber wir müssen anfangen, nicht unsere Sicht zu haben, sondern Gottes Sicht über uns. Und wenn wir beten, dann verändern wir uns. Wir müssen aufhören, der eigene Übersetzer zu sein. Wenn ein Prediger international bekannt ist und predigt, ist das Erste, was er sich fragt, wie finde ich einen guten Übersetzer? Ist logisch, oder? Aber die meisten Prediger, die Erfahrung haben, würden dir sagen, na, du solltest dich fragen, wie erkennst du einen, der nicht gut übersetzt? Wie erkennt man denn einen? Und ich glaube auch, dass Prediger, die Erfahrung haben, würden sagen, hey, wenn du predigst und du sagst deinen Satz und dein Übersetzer fängt an, vier Sätze zu reden, dann merkst du, das stimmt irgendwas nicht. Wenn du anfängst zu beten, Herr, bitte sind mir die Leute und plötzlich hört der gar nicht auf mehr zu beten, dann merkst du, dein Übersetzer fügt etwas hinzu. Also hast du den falschen Übersetzer. Und wie oft fügen wir, wenn wir anfangen, selbst zu interpretieren, Dinge hinzu. Wir interpretieren Dinge, die gar nicht sind. Wir denken, das sind Dinge im Raum, die überhaupt gar nicht sind. Wir fügen hinzu, aber eigentlich alles, was wir tun sollten, wäre auf Gottes Interpretation zu vertrauen über dein Leben. Oh. Ich habe damit jahrelang gekämpft. Salvo, du wirst niemals Lopez leiden. Du wirst niemals predigen. Nichts als Lügen. Nichts als Lügen. Denn es ist zwar die Realität, aber der Feind kommt nicht mit einem Dreizack und Hörnern, sondern der Feind kommt mit der Offensichtlichkeit und will dich in dieser Realität haben, in diesem Jetzt-Moment. Aber ich möchte nicht länger in meinem Jetzt-Moment sein. Ich möchte in der Offenbarung leben. Ich möchte der Mann sein, den Gott sieht, der ich werden kann. Versteht ihr? Gott liebt dich über alles, egal was du getan hast. Es gibt nichts, was du getan hast, was dich trennen kann von seiner Liebe. Ich musste einfach begreifen, was ich erlebt habe, hat mein Herz zerstört. Aber alles, was geschieht, kann Gott zum Guten wenden. Es gibt dieses schöne Lied, das ist neu von Elevation Worship. Das heißt, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Du nimmst das, was der Feind eigentlich wollte, dass es schlecht ist, und du drehst es um und machst es gut. Und eins kann ich dir sagen heute, und das ist jetzt ein Thema, also ich möchte ganz kurz gleich über ein paar Charaktere reden, aber eins ist sicher, eins ist klar, Gott liebt dich über alles. Du kannst nichts tun, es gibt nichts, was du heute getan hast oder was du vielleicht in deinem Leben gemacht hast, was du erlebt hast, was zu groß für Gottes Liebe ist. Und das Problem ist, da draußen haben wir eine Welt, die uns verstehen lassen will, dass unser Gott ein Gott der Widersprüche ist. Da draußen ist eine Welt, die behauptet, dass die Bibel, das Wort Gottes, der Widerspruch in sich selbst ist. Aber für mich ist es einfach nur eine Frage der Interpretation. Versteht ihr? Natürlich, wir beten Gott an. Gott voller Gnade, die Gnade siegt, du vergibst. Du bist der Heiland, du warst und bist und bleibst. Und gleichzeitig lesen wir Adam und Eva haben gesündigt. Was passiert? Gott hat sie aus dem Garten geschmissen. Kain, wer kennt Kain? Bekanntester Mörder der Geschichte, erster Mörder, Premiere. Gott hat ihn verflucht. Simson, ich bin ein Fan von Simson. Herkules, nur auf biblisch. Er hat sein ganzes Leben vergeudet. Alles, was Gott ihm gegeben hat, hat er komplett vergeudet. Und am Ende hang er nackt zwischen zwei Säulen angekettet, blind. Er hat nichts anderes verdient. 3000 Philister waren da und haben sich lustig gemacht über ihn. Jakob, einer meiner Lieblingscharaktere in der Bibel, weil Jakob ist ein Mensch, mit dem ich mich sehr identifiziere. Jakob war sein Leben lang ein Betrüger, ein Lügner, ein Dieb. Und am Ende steht er von Angesicht zu Angesicht vor seinem Bruder und muss mit dem Tod fürchten, weil sein Bruder möchte ihn töten. Und das hat Jakob verdient. Und es gibt noch ganz viele andere Geschichten, gerade im Alten Testament, wo du dir denkst, okay, Moment, ich verstehe das nicht. Wir glauben an einen Gott der Gnade, wir glauben an einen Gott, der uns über alles liebt, aber dann lese ich diese Geschichten. Lass uns doch einfach mal die Perspektive ändern. Wollen wir die Perspektive ändern? Wollen wir mal anfangen, so wie Gott zu schauen und nicht nur das zu lesen, was wir hineininterpretieren? Wollen wir anfangen, mal Gottes Interpretation zu verstehen? Seid ihr bereit? Ja? Adam und Eva hatten für mich das größte Privileg. Das waren zwei Menschen, die ersten Menschen, aber nicht nur das. Es war nichts dagegen, was jetzt kommt. Es heißt, dass Gott mit ihnen spazieren war. Und dadurch, dass der Mensch noch nicht in Sünde war, weiß ich nicht, in was für einer Form Gott da war. Wahrscheinlich mehr als jemals danach. Ich kann jetzt nicht mir vorstellen, wie das aussah. Aber Fakt ist, Gott sagt, ich war mit euch spazieren. Und dann kommt diese Geschichte mit dem Apfel und dem Sündenfall. Und Gott fragt, wo seid ihr? Also wüsste Gott das nicht. Und Adam sagt, hey, wir verstecken uns und wir kennen alle die Geschichte, ob du heute zum ersten Mal in der Kirche bist oder nicht. Spätestens im Religionsunterricht, wenn du in der Schule warst oder so, lernst du das. Adam und Eva fallen in Sünde und Gott kommt und Gott spricht. Eva, von nun an wirst du mit Schmerzen deine Kinder gebären. Adam, den Ackerboden, den du bebaust, wird keine Frucht bringen. Du musst hart arbeiten für das, was du bekommen wirst. Und ihr müsst den Garten verlassen. Der Garten war bis jetzt alles, was sie gehabt haben. Sie kennen nichts anderes. Puh. Wie sollen wir denn da die Perspektive ändern? Was ist denn da die Perspektive? Was ist denn da Gottes Perspektive? 1. Mose 3, 21. Ich bin eigentlich kein Bibelfreak, aber das finde ich stark. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Was ist damit gemeint? Wenn du etwas aus Fell machst, muss ein Tier sterben. Und Gott sagte zu Abraham, ich möchte, dass du einmal im Jahr ein Lamm schlachtest. Und durch das Blut, das vergossen wird, vergesse ich die Sünden meines Volkes. Und wir springen jetzt zurück zu Adam und Eva, noch bevor irgendwie eine Strafe passiert ist, bevor noch irgendwie Konsequenzen auf sie zukamen, bevor sie aus dem Garten rausgeschmissen wurden, nahm Gott ein Tier und hat die Schuld von Adam und Eva bezahlt. Wer von euch glaubt, dass Adam und Eva verdammt wurden in die Hölle, dann irrt ihr euch. Hier, das erste Opfer, was gebracht wurde, kam von Gott. Das letzte Opfer, was gebracht wurde, kam von Gott. Versteht ihr? Ist das keine Gnade? Ja. Wir müssen einfach nur anfangen, die Perspektive zu ändern. Nicht selbst zu interpretieren. Zu fragen, was Gottes Herzschlag ist. Zu verstehen, was Gottes Herzschlag ist. Ich überziehe, es ist ein bisschen schlimm. Ist schlimm, Digga. Kein erster Mörder der Geschichte. Kein schöner Titel. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das war. Gott kommt zu Kain und sagt, wo ist dein Bruder? Und Kain zeigt keine Einsicht. Wer bin ich, dass ich auf meinen Bruder aufpassen muss? Und plötzlich spricht Gott, das Blut deines Bruders schreit bis zu mir nach Gerechtigkeit. Und von nun an wirst du überall, wo du hingehst, den Ackerboden bebauen und es wird dir keine Ernte bringen. Und du wirst überall von Ort zu Ort hingehen und wirst ruhelos und rastlos sein. Das hat keinen verdient. Aber Leute, da ändert sich jetzt gleich was. 1. Mose 4,15. Bevor diese Stelle kommt, ändert sich gerade was. Plötzlich sagt Kain zu dem, was Gott ihm sagt, oh, diese Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen kann. Soll mich doch der Nächste töten, der mich sieht. Was heißt das? Diese Strafe ist zu groß. Was habe ich getan? Es kann so nicht leben. Soll mich doch der Nächste, der mich sieht, mir dasselbe Schicksal ein, als das, was ich meinem Bruder angetan habe. Und plötzlich antwortet Gott, nicht so, jeder, der keiner schlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte an keiner ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlüge, der ihn finde. Kannst die Bibelstelle wegmachen, ich mag die Übersetzung gar nicht. Gott sagt, ich sage dir, wenn dich jemand antastet, den bestrafe ich siebenmal mehr. Und ich setze dir ein Zeichen, damit jeder, der dich vom Weiten sieht, erkennt, dass ich dich berührt habe. Und du wirst vom Rest deines Lebens an unter meinen Schutz laufen. Was ist hier passiert? Diese Schuld ist zu groß, als dass ich sie tragen kann. Hier entsteht plötzlich Reue in Kains Herzen. Was habe ich gemacht? Einsicht. Es war ein Moment. Es hat nur ein Moment gereicht. Ein kleiner Moment hat Gott gereicht in Kains Herzen. Bah! Ist er rein. Ist das nicht Gnade? Und Kain ging, nahm eine Frau, baute eine Stadt und seine Nachkommen waren die ganzen Mechaniker und die ganzen Handwerker und alles drum und dran. Und erzähl mir mal, dass keiner in der Hölle schmort. Nee, ich mein's ernst. Und dass Gott unbarmherzig ist. Wo ist hier, ich sehe da keinen Widerspruch. Es ist nur eine Frage, wie du hineininterpretierst. Es ist eine Frage, wie, aus was für einem Blickwinkel du siehst. Simson, Leute, Simson ist sehr gut mit uns zu vergleichen, weil es gibt Leute, die haben Gaben hier, aber sie verschwenden ihre Zeit mit Dingen, die sie ablenken von Gottes Gegenwart, die sie ablenken von den Gaben. Sei es Fußball, ich bin auch Fußballfan, aber wie viel Zeit da drauf geht, Fußball zu schauen und die ich eigentlich investieren könnte ins Reich Gottes. Sei es irgendwelche anderen Dinge, die uns davon einfach, die uns die Zeit wegnehmen, die Kraft und Geduld wegnehmen. Materielle Dinge. Und Simson war so jemand, der hat sein ganzes Leben verschwendet, sein ganzes Leben, seine ganze Kraft. Gott hat ihn zum stärksten Menschen gemacht, der je auf der Welt gelaufen ist. Er konnte Löwen das Genick brechen, er konnte gegen Tausende von Philistern kämpfen, ohne dass ihnen ein Haar gekrümmt wird. Er hatte eine Berufung, eine Prophezeiung, die sagt, dass er das Volk retten soll von der Unterdrückung. Er war gesalbt, aber er hat sein Leben verschwendet. Immer und immer wieder und am Ende zwischen zwei Säulen hang er. Das klingt jetzt ein bisschen krass, aber die Augen wurden ihm zerstochen, verbrannt, keine Ahnung. Er war blind, komplett gedemütigt. Und viele, die über Simson predigen, predigen mit der Interpretation, dass es darum geht, so sollst du nicht leben, so soll ein Christ nicht leben. Aber diese Story verbirgt was anderes. Denn am Ende hat ein Gebet gereicht. Vater, Gott, sie machen sich lustig über dich wegen mir. Schenk mir noch einmal die Kraft. Und Gott erhörte sein Gebet. Gott erhörte sein Gebet, nachdem er sein ganzes Leben gewastet hat. Sein ganzes Leben verschwendet. Und es reichte einfach nur ein kurzer Augenblick. Und Gott hat sein Gebet erhört. Ist das keine Gnade? Jakob, ein Betrüger schlechthin, Meistermanipulant, Meisterdieb, heute wäre er wahrscheinlich der meistgesuchte Verbrecher. Er hat das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder gekauft, indem er ihn mit einer Liste überwunden hat. Er hat seinen Vater mit einer Liste überwunden, er hat alle hinter sich gelassen, er hat betrogen, selbst mit seiner Frau. Als sie irgendwo eingeladen waren, wenn sie abends irgendwo essen waren und dann sind sie nach Hause gegangen, haben die immer irgendwo noch ein Stück Schmuck mitgenommen oder irgendeine Statue und Götzen. selbst als sie geflohen sind, als sie gehört haben, hey, Esau kommt und zieht in die Schlacht gegen mich, als sie dann angefangen haben zu packen und zu gehen, haben die selbst da noch Dinge mitgehen lassen von seinem Schwiegervater. Sein ganzes Leben ein Betrüger. Vielleicht projizieren wir das auf heute, ein Heuchler. Jemand, der vorgibt, zu sein, wer er nicht ist. Es ist Church. Preist den Herrn. Ich war außer. Immer schön im Licht stehen. Und Jakob, es ist die Stunde, bevor er seinen Bruder trifft. Und er weiß, er will mich umbringen. Und es heißt, dass Jakob mit Gott ringt. Und Gott sagt zu ihm, was willst du von mir? Lass mich doch jetzt endlich los. Ich will gehen. Und Jakob sagt, nein, ich lass dich nicht los. Nicht, ehe du mich gesegnet hast. Und plötzlich geschieht das Komischste, was du dir jemals vorstellen kannst in der Situation. Gott hätte alles darauf antworten können. Aber alles, was Gott sagt, ist, wie heißt du? Wie heißt du? Oder meint er vielleicht, wer bist du? Und es heißt, Jakob antwortet, ich bin Jakob. Was ist dein Name? Und er sagte, Jakob. Betrüger. Dieb. Er fängt an zu bekennen, wer er ist. Gott fragt ihn, wer bist du? Und Jakob fängt an zu bekennen. Ja, ich bin Jakob. Ich bin der Fersenhalter. Ich bin ein Betrüger. Ich bin ein Dieb. Ich bin ein Heuchler. Und plötzlich, als das beginnt, wo Jakob anfängt, sein Herz zu öffnen. Nächster Satz bitte. Da sprach er, nicht mehr Jakob sollst du heißen, sondern Israel. Sein ganzes Leben war Jakob ein Betrüger. Und es war ein Augenblick, ein Moment, ein kurzer Augenblick. Und es hat sich alles verändert. Und wisst ihr, wie sich das verändert hat? Dass hunderte von Jahren später Gott zu Mose sagt, ich bin der Gott deiner Vorväter Abraham, Isaak und Jakob. Was für eine Ehre. Ist das keine Gnade? Wenn du jetzt immer noch glaubst, dass es den schlechten Gott im Alten Testament gibt und den guten Gott im Neuen Testament, dann hast du mir wahrlich nichts zugehört. Gott war, ist und bleibt immer derselbe. Hör auf, dich in der Realität zu bewegen von den Ereignissen, die in deinem Leben passiert sind, die dich vielleicht unterdrückt haben, die dich verletzt haben, die dich gebrochen haben. Fang an, in der Offenbarung zu leben für das, was Gott für dich vorbereitet hat. Dass dich Gott über alles liebt. Es gibt nichts auf der Welt, was du tun kannst, um aus seinen Händen zu fallen. Schau doch mal diese Leute an. Mörder, Diebe, Betrüger, verschwenderische Menschen, Simson. Und bei allen hat es gereicht. Dieser eine Augenblick, dieser eine Moment, wo sich alles drehen kann, wo die Perspektive angefangen hat, sich zu wechseln. Und dieser Augenblick kann auch heute sein. Können wir aufstehen? Ich kenne längst nicht jeden hier und ich weiß nicht, woher du kommst und ich weiß nur, dass heute kein gewöhnlicher Sonntag ist. Kein Sonntag ist gewöhnlich. Heute, auch wenn du hier bist, reicht ein Augenblick, der dein Leben verändert. Und während alle Augen geschlossen sind, bitte ich dich, dass du einfach nochmal wirklich dir Gedanken machst. Du siehst die Herausforderung, in der du gerade bist. Du siehst gerade die Verletzung, in der du gerade verweilst. Du siehst diese Realität, in der du lebst. Das Ereignis ist da. Ich bin gebrochen. Mein Herz ist kaputt. Ich fühle mich schlecht, weil ich das getan habe. Ich schäme mich, weil ich ein Sünder bin. Und während du das jetzt gerade fokussierst, während du deine Augen zu hast, ermutige ich dich. Fang an, diese Worte über dein Leben zu sprechen. Ich will nicht länger in der Realität meiner Ereignisse leben. Ich will anfangen, in der Offenbarung Gottes zu leben, die er über mein Leben hat.